Willkommen zum Büchermontag. Am Mikrofon begrüßt Sie Knut Kautzen mit diesen Themen. 47 Jahre nachdem sie verfasst wurden, sind jetzt erst die Memoiren Ludwig Erhards erschienen. Wir reden mit dem Herausgeber dieser Erinnerungen, des aus Fürth stammenden Bundeskanzlers und vormaligen Bundeswirtschaftsministers, die sich hier und da doch sehr aktuell ausnehmen. Dann schauen wir natürlich auf die gestern zu Ende gegangenen Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt zurück und reden über den Gewinner am Wörthersee, über Tian Cilla. Und wir erinnern an den heute im Alter von 88 Jahren gestorbenen großen albanischen Erzähler Ismail Kadare.
Die ganze Welt der Bücher. Literatur am Montag. Auf Bayern 2.
Van the Man nennen sie ihn gern oder auch Belfast Cowboy. Hier kommt der Nordire Van Morrison, der im kommenden Jahr auch schon 80 wird, mit Moondance.
Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night magic seem to whisper and hush. You know the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time touch you, you just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love?
Am vergangenen Montag haben wir hier im Büchermagazin mit der Moderatorin und Kritikerin Laura de Weck geredet über den damals noch bevorstehenden Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt, der gestern nun zu Ende gegangen ist. Und auch wenn der Juror Philipp Tingler während dieser 48. Tage der deutschsprachigen Literatur stichelte, der Bewerb liefere durch seine gelegentlich auch etwas absurden Jurydiskussionen mitunter die Selbstparodie gleich mit ab, der Juryvorsitzende Klaus Kasperger war es zufrieden, als er gestern resümierte.
Diese Tage der deutschsprachigen Literatur sind Tage, an denen diese Literatur plötzlich, könnte man sagen, einen einzigartigen Stellenwert hat. Und das hat auch viel mit den Leuten zu tun, die hier vor Ort arbeiten und für diese Atmosphäre sorgen. An diesen Tagen hier am Wörthersee scheint plötzlich und fast wie aus dem Nichts heraus allen klar, wozu es Literatur braucht und welche Stärken und Faszinationskräfte sie hat.
Soweit der Grazer Germanist und Juryvorsitzende Klaus Kastberger. Meine Kollegin Anne-Dore Krohn hat die letzten Tage in Klagenfurt vor Ort verbracht und alle Lesungen und Jurydiskussionen mitverfolgt. Mit ihr möchte ich jetzt reden. Hallo, Anne-Dore.
Hallo Knut.
Tian Silla, dieser Name ist seit gestern Mittag überall zu hören und in aller Munde. Tian Silla ist der diesjährige Gewinner des Ingeborg-Bachmann-Preises. Der Tag, an dem meine Mutter verrückt wurde, so hieß die Erzählung des 1981 in Sarajevo geborenen Autors, der als Lehrer und Autor in Kaiserslautern lebt. War das unerwartet, dass gerade er gestern den Hauptpreis gewonnen hat? Hat dich das überrascht?
Nein, es hat mich nicht wirklich überrascht. Es hätte zwar noch 2, 3 andere Texte gegeben, die auch gut den Hauptpreis hätten abräumen können. Aber bei Tian Silla war sich die Jury schon sehr einig in ihrer Begeisterung. Der hat den Text ja gleich am ersten Lesetag präsentiert. Am ersten Tag war er eindeutig der Tagessieger. Und obwohl an den Tagen danach noch einiges an Konkurrenz dazukam, war die Abstimmung der Jury anscheinend dann doch gestern sehr, sehr eindeutig. Und auch der Autor hat es schon ein bisschen gehofft und geahnt.
Ich hatte Grund, mir Hoffnungen zu machen, aber sicher war ich mir nicht. Es waren viele starke Texte dabei. Und jetzt bin ich irgendwie überwältigt, glücklich. Ja, ich glaube, das sind die 2 Worte, mit denen ich es am besten erfassen kann.
Ja, Tian Silla war gestern natürlich sofort umringt von ganz vielen Leuten, die alle mit ihm sprechen wollten. Ich war dann ganz erstaunt, dass er mir erzählt hat, dass er bisher wenige Preise gewonnen habe. Stimmt, ich habe das dann nochmal überprüft. Eigentlich erstaunlich, denn er hat schon mehrere Bücher veröffentlicht, auch in bekannten Verlagen. Kiepenheuer und Witsch, Hansa Berlin, ein Kinderbuch bei Belz und Gelberg zusammen mit seiner Frau. Und die Bücher von ihm hatten bisher auch gute Resonanz, zum Beispiel sein Debüt Tierchen Unlimited oder der Romans Radio Sarajevo, der letztes Jahr erschienen ist.
Was ist das denn nun für ein Text, der dieses Jahr die Jury für sich eingenommen und der auch gewonnen hat? Was macht diesen Text zum Gewinnertext?
Ja, ich glaube, begeistert hat vor allem die Art und Weise, wie dieser Autor von den Auswirkungen von Kriegen, von dem Unausweichlichen von traumatischen Erlebnissen erzählt. Der Grundgedanke von diesem Text ist ja, wenn der Krieg vorbei ist, ist er eigentlich nie vorbei. In den Köpfen, in den Emotionen geht es immer weiter. Es ist eine Erzählung über die Traumatisierung der bosnischen Eltern, die die Belagerung in Sarajevo erlebt haben. Und die Mutter, die hört Stimmen, driftet in eine Verschwörungstheorie ab und der Sohn sitzt ihr hilflos gegenüber.
An diesem Tag wusste ich es noch nicht, aber das Nebeneinander von Wut und Wahn sollte ein wesentliches Merkmal der Krankheit meiner Mutter bleiben. Ihre Mimik war nun eine Gardine, hinter der sich ein Einbrecher versteckte, die Schizophrenie. Die genaue Diagnose sollten wir erst in einigen Wochen bekommen. An dem Abend, als meine Mutter verrückt wurde, hatte ich allerdings schon begriffen, dass sie unrettbar verloren war. Es war unmissverständlich. Was sie sagte, wie sie es sagte, kein Seil war lang genug, um sie zurück ans Ufer zu holen.
Ja, im Zentrum von diesem Text steht also ein Sohn, der seine Eltern an posttraumatische Belastungsstörungen verliert. Denn auch der Vater ist versehrt. Von dem wird auch erzählt, er wird zum Messi, er hortet unzählige kaputte Elektrogeräte, unter anderem im früheren Kinderzimmer des Sohnes, Lautsprecher, Radios. Und als der Sohn dann sagt, die sind doch alle kaputt, da sagt der Vater, man kann alles reparieren. Und dieser Satz tut natürlich weh, wenn man ihn hört oder wenn man ihn liest, weil wir alle natürlich wissen, das stimmt nicht. Man kann eben leider nicht alles reparieren.
War das denn eine einhellige Begeisterung in Klagenfurt über diesen schlussendlich dann ja Gewinnertext oder gab es auch kritische Stimmen?
Also es gab einen ganz kleinen Einwand und ich glaube, das war der einzige, und zwar vom Schweizer Juror Thomas Stressle, der gesagt hat, es gebe hier doch einige lose Enden und er könne sich vorstellen, dass der Text vielleicht ein Nukleus eines größeren Textes sei. Und das ist ein berechtigter Einwand gewesen. Das hat sich Herr Stressle ganz richtig vorgestellt. Ich habe Tian Silla gestern danach gefragt und dieser Text ist wirklich Teil eines Romanprojekts. Nächstes oder übernächstes Jahr soll dieser Roman erscheinen. Und ansonsten war sich die Jury aber absolut einig in ihrer Begeisterung über die Sprache, über die sprachliche Präzision, über auch die Tragik, Komik, die hier durchaus auch als erzählerisches Mittel eingesetzt wurde. Dieser Text kommt vollkommen ohne Pathos aus und Philipp Tingler, der ihn eingeladen hatte, der hielt dann auch die Laudatio und sagte, ihn habe besonders begeistert diese Mischung aus Pointiertheit, Tragik, Komik und Melancholie. Und Klaus Kastberger, den wir eben schon mal gehört haben, den Vorsitzenden der Jury, der hat in der Jurydiskussion noch einmal die gesellschaftliche Dimension dieses Textes herausgehoben.
Literatur muss wirklich an diese Schmerzpunkte gehen, weil es hoffnungslos scheint, in Wirklichkeit aber doch etwas drinsteht, nämlich zumindest die Utopie in Literatur kann ich das einmal darstellen. Damit ist noch gar nichts aufgearbeitet und damit ist noch gar nichts gelöst, aber es ist zumindest einmal der Schmerzpunkt erreicht und ich glaube, von da aus muss es weitergehen und das ist die politische Wirkungsweise so eines Textes auch.
Tian Sila war nicht der Einzige dieses Jahr, der sich mit transgenerationalen Traumata beschäftigt hat. Sehr viele Elternfiguren sind dieses Jahr in Klagenfurt aufgetaucht. Ich weiß nicht, Knut, ob du das letztes Jahr verfolgt hast, aber da gab es ganz viele Ich-Texte, ganz viel Nabelschau. Und in diesem Jahr hatte man den Eindruck, der Blick richtete sich mehr auf die vorhergehende Generation, also die Eltern und das Erbe, das sie einem mitgeben. Und man hatte das Gefühl, die Schriftstellergeneration, die in diesem Jahr am Pult stand, rang mit einem Umgang mit diesen Traumata. Da geht es zwar auch natürlich ums Ich, aber eben um einen konstruktiven Ansatz, um Lösungsversuche. Und Tian Sila trägt natürlich ein schweres Erbe. Er macht daraus auch kein Geheimnis. Das hat natürlich auch alles viel mit ihm selbst zu tun. Aber er erzählt eben auch vom Dagegenhalten, vom Entwischen. Und er hat gesagt, in Bosnien wird die Generation seiner Eltern oft die entwurzelte Generation oder die ausgerissene Generation genannt. Und seine eigene Generation empfindet er als die vergessene Generation. Und gegen dieses Vergessen möchte er anschreiben.
Wenn Sarajevo bombardiert wurde, ich die Todesangst nicht mehr trug, meine Eltern jedoch nicht vor den Nachbarn im Schutzkeller beschämen wollte, da begann ich zu flüstern. Was dann du? Was dann du? Die Furcht, auseinanderzubrechen, überlebte meinen Krieg und mein Mantra machte meinen Spracherwerb mit. Ich übersetzte den Satz, verinnerlichte ihn, als Deutsch mir noch vollkommen fremd war. Jedes Wort ein Eiswürfel im Mund. Bleib da, bleib da, bleib da. Dankeschön.
Ja, und wenn man jetzt noch erfährt, dass der Nachname Sila ein Pseudonym ist und auf Bosnisch Kraft bedeutet und Macht, dann wird einem noch bewusster, mit welchem Heilraum und Erlebnisunterbau dieser Autor seine Texte schreibt. Und das ist noch wichtig dazu zu sagen, wirklich nicht als Selbsttherapie oder Nabelschau. Das ist ganz exemplarisch, dieser Text, hochaktuell, weil er natürlich steht für alle Verheerungen, die Kriege anrichten können.
Ja. Das war wirklich eine ganz starke Coda mit diesem Bleib da am Ende des Textes. Vergeben wurden aber insgesamt 5 Preise. Nicht nur dieser Hauptpreis an Tian Sila, sondern auch noch andere. Wer hat denn die anderen 4 Preise bekommen?
Also insgesamt war es ein starker Jahrgang. Die Preise haben dieses Jahr wirklich nicht für alle gereicht. Aber immerhin für ein paar. Den Kelag-Preis hat die aus Slowenien kommende Wienerin Tamara Steiner gewonnen mit einem Text, der hieß Luft nach unten. Eine Art Brief an die Mutter. Ähnlich wie Tian Sila handelte der von weitergereichten Gewalterfahrungen. Die Autorin ist während des Lesens in Tränen ausgebrochen, hat sich dann wieder gesammelt, konnte den Text dann zum Glück noch selbst zu Ende lesen. Den Deutschlandfunkpreis hat der Bonner Autor Dennis Pfabe gewonnen mit dem Text Die Möglichkeit einer Ordnung. Und da geht es in den Baumarkt. Ein exzessiver Kaufrausch im Baumarkt von einem Mann, der damit die Fehlgeburt seiner Frau zu verarbeiten sucht, also den Verlust eines Kindes. Endlich eine Erzählung, dachte ich auch, die mal aus männlicher Sicht von so einem Erlebnis erzählt. Und dann durfte auch noch gelacht werden, obwohl immer wieder betont wurde, dass lustige Texte schwer haben in Klagenfurt. Aber dann kam die Wiener Autorin Johanna Seebauer und die hat das Gurkerl vorgelesen in wunderbarem Österreicherisch. Und das Gurkerl, das ist so eine Art Satire auf die Empörtheitsmechanismen unserer Zeit. Einem Redakteur spritzt da Essigwasser ins Auge, ein Medienrummel geht los und dann muss man sich einsetzen für und wieder die Abschaffung von Essiggurken.
Die Gurkel-Gegner hatten vor allem die Gesundheit im Blick. Zumindest taten sie so. Man dürfe die körperliche Unversehrtheit der Individuen nicht aufs Spiel setzen, bloß weil ein paar Großkapitalisten mit Gurkel-Abfüllanlagen Geld machen wollten. In denen, so hatten es ein paar Menschenrechtsaktivisten angeblich mit versteckten Kameras in Erfahrung bringen können, hauptsächlich migrantische Arbeitskräfte, hauptsächlich weibliche, unter menschenunwürdigen Bedingungen schufteten.
Ja, und für den Text hat Johanna Seebauer sogar gleich 2 Preise abgeräumt, nämlich den Publikumspreis und den Dreisatpreis.
Ganz kurz noch zum Schluss. In Klagenfurt wird die Jury ja mindestens genauso kritisch beäugt wie die Texte, die da vorgetragen werden. Wie war die Jury in deinen Augen dieses Jahr?
Also der erste Tag war noch ein bisschen blass, danach hatten sie sich warm geredet und es ist natürlich in Klagenfurt immer genauso Teil des Ganzen, dass man jeder, also dass jeder Juryvorsitzende so eine eigene Rolle einnimmt. Es wurde zum Teil sehr subjektiv und emotional, es wurde aber immer wieder zurückgeholt auf die literaturästhetische Debatte und für das Publikum war der Spannungseffekt natürlich immer, dass man die Texte vorher nicht kannte, im Gegensatz zur Jury, die sich natürlich schon ein bisschen vorbereiten konnte.
Die Literaturkritikerin Anne-Dore Krohn war das über die 48. Tage der deutschsprachigen Literatur in diesem Jahr mit dem Gewinner Tian Sila für Der Tag, an dem meine Mutter verrückt wurde. Text und Video zu seiner und zu allen anderen Lesungen finden Sie im Netz unter bachmannpreis.orf.at. Anne-Dore, vielen Dank.
Seule chez toi, tu restes là, tu n'oses pas. Même à ton meilleur pote, qu'est-ce qu'il dira? Dans ton petit village, tout le monde se connaît. Faut pas foutre la honte à ta famille modèle. Oh là là, la vie c'est tes ennuis, ça on te l'a trop dit. Oh là là, toi tu n'y crois même pas, ta vie tu la vois comme ça. Toi, ça ne t'atteint pas. Tout est normal, t'es amoureux, tu ne choisis pas. Et fais une pause, t'as quelque chose de plus que ces gens-là. Oh, t'as le droit de prendre qui tu veux dans tes bras. Oh là là, la vie c'est tes ennuis, ça on te l'a trop dit. Tu n'y crois même pas, ta vie tu la vois comme ça.
Emma Peter aus Lille, aus Frankreich, dem Land der Tricolore mit Multicolor, aus ihrem gerade erschienenen zweiten Album Tout Suite. Heute Vormittag ist ein Großer der europäischen Literatur gestorben, Ismail Kadaré. Im Alter von 88 Jahren ist er heute Morgen einem Herzinfarkt erlegen in Tirana, in seiner albanischen Heimat, in der er neben Paris gelebt hatte. Der Schriftsteller sezierte in seinem in mehr als 40 Sprachen übersetzten Werk die Mechanismen des Totalitarismus. Der Diktator Enver Hoxha, der zufälligerweise aus demselben Ort stammte wie Kadaré, regierte Albanien von 1944 bis 1985 mit eiserner Hand. Die kommunistische Hölle ist wie jede andere Hölle erstickend, hatte der Schriftsteller in einem seiner letzten Interviews im vergangenen Jahr gesagt, aber in der Literatur verwandelt sich das in eine Lebenskraft, eine Kraft, die dir hilft zu überleben, die Diktatur mit erhobenem Haupt zu besiegen. Antonio Pellegrino würdigt den nun verstorbenen Ismail Kadaré.
Je suis un écrivain que j'accepte mon destin être albanais.
Ich bin ein Schriftsteller, der sich seinem Schicksal fügt. Ich bin nun mal Albaner. Ich habe mich nie nach einem anderen Vaterland gesehnt. Meine Heimat ist Albanien. Eine schwierige Heimat, die oft meine Gefühle nicht erwidert. Ich trage für Albanien die Verantwortung. Ich kann kein Schriftsteller der Weltliteratur sein, ohne Albaner zu sein. Ich liebe dieses Land, so wie man einen kranken Menschen liebt. Es ist ein schwieriges Land. Ich füge mich dieser Beziehung und bereue nichts.
Elle ne me donne rien. Au contraire, ça me donne beaucoup de troubles toujours. Ça m'empêche de vivre normalement. Mais j'accepte cela. Je ne regrette rien.
In den Büchern des albanischen Schriftstellers Ismail Kadaré gibt es immer wieder Bilder, Begebenheiten für den Wunsch, das isolierte, verarmte Albanien möge im kulturellen Gedächtnis der Welt vorkommen. So ist die Erzählung Das Lied, in der sich der Protagonist eben ein Lied wünscht, als ein Gleichnis zu verstehen, als Ausdruck der Suche nach kultureller Identität. Wie kommt aber Albanien nach Europa zurück? Wie wird das Land der geheimnisvollen Skipetaren, das ebenso fremdartig wie vielfältig, orientalisch und mediterran ist, wahrgenommen? Darüber hat Ismail Kadare geschrieben und dabei immer der Hoffnung und Sehnsucht seines Landes seine literarische Stimme verliehen. In seinen zahlreichen, preisgekrönten Romanen entwirft der am 28. Januar 1936 im südalbanischen Gjirokastra geborene Schriftsteller ein manchmal düsteres, aber immer eindrucksvolles Bild seiner Heimat. In einer metaphernreichen, suggestiven Sprache erzählt Kadare die wechselvolle Geschichte Albaniens, dieser unglückseligen Dame, und blickt oft bis in die mythische Vergangenheit zurück. Der Schandkasten, der zerrissene April, die Schleierkarawane lauten die Titel einiger seiner berühmten Romane, die vordergründig in einer untergegangenen Welt spielen. Entfernt man aber die historische Folie, wird Kadares Erzählprinzip sichtbar. Sein Versuch, durch die Vergangenheit die konfliktreiche Gegenwart dieses viele Jahrzehnte isolierten Landes zu deuten. Er selbst war jahrelang das Aushängeschild der Hoxha-Diktatur, dann aber auch die Leit- und Identifikationsfigur der Dissidenten innerhalb des stalinistischen Regimes und spielte bei der demokratischen Wende 1989-90 eine große Rolle, sodass ihn viele seiner Anhänger für das Amt des Staatspräsidenten vorschlugen. Da die politischen Verhältnisse nicht die von ihm gewünschte Entwicklung nahmen, ging Kadare Ende 1990 nach Frankreich. Diese Entscheidung wurde von vielen seiner Schriftstellerkollegen stark kritisiert. Opportunismus lautete der Hauptvorwurf gegen den schmächtigen, blassen Mann mit der viel zu wuchtigen Hornbrille, der stets, wie es hieß, die Nähe zur Macht, zum Diktator Enver Hoxha gesucht habe, um in den Genuss großer Privilegien zu kommen.
Der Hauptvorwurf gegen mich lautet: Sie waren im kommunistischen Albanien ein sehr berühmter Schriftsteller und somit sind Sie schuldig. Das ist aber menschenverachtender Kolonialismus, der einem kleinen Land wie Albanien, das unter der kommunistischen Diktatur gelitten hat, das Recht aberkennt, eine eigene Kultur zu entwickeln. Nach dieser Einstellung muss der Einzelne auf Literatur, Musik, Malerei und all die anderen künstlerischen Ausdrucksformen verzichten, nur weil er in einem totalitären Staat lebt. Mein ganzes literarisches Werk ist unter der Diktatur entstanden. Die Bücher, mit denen ich eine progressive, freiheitsliebende Kultur geschaffen habe, sind in den dunkelsten Stunden des Regimes entstanden, als der Diktator Enver Hoxha noch lebte und ich überwacht wurde. Ich habe dafür mein Leben riskiert. Deswegen lehne ich jede moralische Verurteilung ab.
In seinem 1991 erschienenen Essay »Der albanische Frühling« schreibt Kadare: »Diktatur und Literatur sind wie zwei wilde Tiere, die einander ständig an die Gurgel packen. Der Schriftsteller ist der natürliche Feind der Diktatur.«
»La seule réconfort pour moi, c'était la littérature.«
»Mein einziger Trost war die Literatur. Ich wusste, dass ich ein wichtiger Schriftsteller war und es immer noch bin. Du bist ein bedeutender Schriftsteller, der das Regime überleben wird, sagte ich mir. Das Regime, dachte ich, wird vergehen. Ich hingegen würde auch mit meinen Werken nach dessen Fall noch da sein. Wenn ich nur für 2 Stunden täglich mich mit Literatur und meinen Büchern beschäftigen konnte, fühlte ich mich frei. Das entschädigte mich für vieles, was der Alltag mit sich brachte. Für die lächerlichen Sitzungen, für das, was die vielen Parteisekretäre auf Plenarsitzungen und Parteikongressen beschlossen. Schreiben war Heilung und Rettung zugleich.
Der heute im Alter von 88 Jahren gestorbene Ismail Kadare war das. Sie hören Bayern 2, das Büchermagazin, und die israelische Musikerin Rona Kenan. Sie hören Bayern 2. Ich habe mich, dazu hätten mir auch die Voraussetzungen gefehlt, nicht an einem neuen Stück deutscher Prosa versucht. So schrieb es der deutsche Bundeskanzler Ludwig Erhard in seinen politischen Memoiren über eben diese seine Erinnerungen. Ich wollte, so Ludwig Erhard weiter, lediglich einen bescheidenen, mir aber notwendig erscheinenden Beitrag zur politischen Geschichtsschreibung leisten. Und das Motiv war, Ihnen, meine Freunde, Erfahrungen weiterzugeben. Erfahrungen für die Zukunft, so heißen die nun erst 47 Jahre nach seinem Tod veröffentlichten Erinnerungen Ludwig Erhards, die der Politologe und Historiker Ulrich Schlie zusammen mit der Ludwig-Erhard-Stiftung herausgegeben hat. Ulrich Schlie ist mir zugeschaltet, um über dieses Buch zu sprechen. Grüß Gott, Herr Schlie.
Grüß Gott und vielen Dank für das Interesse.
Warum hat der 1977 gestorbene Ludwig Erhard diese rund 100 Seiten über seine Kanzlerzeit zu seinen Lebzeiten nie veröffentlicht? Warum erscheinen sie erst jetzt?
Sie erscheinen erst jetzt, weil sie erst im letzten Jahr gefunden worden sind. Er hat sie nicht selbst geschrieben, aber das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Kanzler schreiben nur in den selteneren Fällen ihre Memoiren selbst. Er hat sie beauftragt, es hat sie geschrieben Johnny Klein, später Regierungssprecher unter Helmut Kohl, auch Vizepräsident des Deutschen Bundestags. Und Johnny Klein war damals Journalist, aber er war vor allem 1965 Pressereferent von Ludwig Erhard. Und er hatte von ihm den Auftrag, diese Memoiren über die Kanzlerzeit zu schreiben. Auch dieses Buch Wohlstand für alle von Ludwig Erhard ist nicht von Ludwig Erhard geschrieben worden.
Und Johnny Klein hat dann Stichpunkte geliefert bekommen von Ludwig Erhard, die ausformuliert und Erhard hat es nochmal redigiert oder wie darf man sich das vorstellen?
Man muss sich das so vorstellen, dass es damals einen Büroleiter von Ludwig Erhard gab, der auch Geschäftsführer der Ludwig-Erhard-Stiftung war, ein Westfale, Karl Hohmann. Und Karl Hohmann hat die Verhandlungen mit Johnny Klein übernommen. Er hat den Terminkalender von Ludwig Erhard an Johnny Klein gegeben und Johnny Klein hat versucht, sich anhand von Aufzeichnungen auch in die Diktion seines früheren Chefs hineinzuversetzen, sodass mir Menschen, die Ludwig Erhard gut gekannt haben, gesagt haben, das ist eigentlich der beste Erhard, den sie je gelesen haben. Ludwig Erhard hatte manchmal auch so eine Neigung, in altfränkischen Sätzen, wir würden heute sagen, etwas zu schwurbeln. Es ist also eine manchmal etwas soziologische Schreib- und Ausdrucksweise. Und in dem Buch, das jetzt vorliegt, durch die Feder von Johnny Klein, bekommt man vieles schon in polierter Form. Und das habe ich versucht, auch in der Einführung darzustellen, wie entsteht so ein Buch. Und zu Ihrer Frage, warum ist es damals nicht mehr veröffentlicht worden? Nun, es war so, es ist 1976 beauftragt worden. Die Idee ist 75 entstanden, also fast 10 Jahre, nachdem Ludwig Erhard aus dem Amt des Bundeskanzlers ausgeschieden war. Da haben ihm diese Vorgänge anscheinend immer noch sehr stark beschäftigt. Und dann hat er 1977, als das Manuskript fertig war, im Februar seinen 80. Geburtstag gefeiert und kurz darauf, im Mai 1977, ist Ludwig Erhard verstorben. Er war da gesundheitlich schon angeschlagen. Und dann hat Karl Hohmann, der Büroleiter, der eigentlich so der Zwischenträger zwischen Johnny Klein und Ludwig Erhard bei der Abfassung des Manuskripts auch gewesen ist, entschieden, das wollen wir jetzt doch vielleicht nicht veröffentlichen. Und dann hat es eigentlich auch die wissenschaftliche Forschung nicht zur Kenntnis bekommen. Und ich habe es dann vor 1,5 Jahren im Nachlass von Johnny Klein gefunden. Und dann bin ich auf die Spur gegangen, auf die Suche, und habe also auch im Nachlass von Ludwig Erhard 2 Exemplare vorgefunden.
Ludwig Erhard ist ja gerade unter Intellektuellen durch eine legendäre Invektive, eine Verunglimpfung, in Verruf geraten. 1965 attackierte er den Dramatiker Rolf Hochhuth als einen, Zitat, ganz kleinen Pinscher, der in dümmster Weise kläfft. Das haftet an Erhard bis heute. Und um ein bisschen Zeitkolorit einzufangen, hören wir jetzt mal kurz Günter Grass, wie er 1965 in Würzburg in einer seiner Reden darauf Bezug genommen hat.
Unser Herr Bundeskanzler verstieg sich kürzlich, als er nach einem Schimpfwort suchte, in die Kinologie und nannte meinen Kollegen Rolf Hochhuth einen kleinen Pinscher. Hier ist nun der Ort, sich mit Rolf Hochhuth solidarisch zu erklären. Ich werde heute eine Pinscherrede halten.
Soweit also Günter Grass 1965 in Würzburg. Ludwig Erhard verteidigt in seinen Memoiren ja interessanterweise sein Wort vom Pinscher und weist den Vorwurf der Geistfeindlichkeit weit von sich, wenn er rückblickend schreibt, ich zitiere es mal kurz: Pinscher sind Rattenfänger, und als Rattenfänger werden seit der Sage von Hameln Menschen bezeichnet, die mit falschen Schalmeientönen Unschuldige ins Verderben zu locken versuchen. Ehrlich gesagt macht es diese Rechtfertigung in meinen Ohren nur noch schlimmer, denn wen hätte der Dichter Rolf Hochhuth da ins Verderben locken wollen oder können? Wie sehen Sie diese Stelle?
Also erstens hoffe ich, dass Ludwig Erhard im Gedächtnis der Nation als Vater des Wirtschaftswunders bleibt, als der Mann mit der nie verglimmenden Zigarre, der den Wohlstand für alle in Deutschland versucht hat, auf den Weg zu bringen. Eine große Gründungsfigur, der wie Konrad Adenauer aus der Geschichte unserer Bundesrepublik nicht wegzudenken ist und der erstaunlich aktuell ist. Diese Äußerung mit den Pinschern hat damals einen großen Aufschrei hervorgerufen. Zu Recht. Ich habe mir dann auch mal das Manuskript angesehen, der Rede. Da gibt es verschiedene Fassungen, die auch zitiert werden. Und ich glaube, es ist eine Äußerung gewesen, die im Eifer des Gefechts sozusagen in der Redesituation Ludwig Erhard passiert ist. Ludwig Erhard war kein polemischer Mensch. Er war ein geborener Debattenredner. Er war auch eine Art Volksphilosoph, würde ich ihn fast beschreiben. Er war jedenfalls kein typischer Politiker. Er hat viele Reden gehalten und er hat sich auch manchmal von der Zuhörerschaft auch provozieren lassen. Es gibt auch von ihm sehr harte Stellungnahmen auf dem Marktplatz in Bonn gegen sogenannte Gammlerchöre. Aber wenn man die Gesamtperson würdigen will, dann tut man ihm, glaube ich, sehr unrecht, wenn man sagt, das ist jemand, der provoziert hat und der auch andere herausgefordert hat. Seine Stärke und seine große Leistung liegt wo ganz woanders. Die Menschen haben ihm sehr vertraut und sie haben da gespürt, da ist ein Politiker am Werk, bei dem eine Einheit zwischen Reden und Tun vorhanden ist. Er war eigentlich durch und durch glaubwürdig. Also diese Äußerung, die Sie da zitiert haben und die damals einen großen Aufschrei hervorgerufen hat, das, glaube ich, ist keine wirklich typische Äußerung für Ludwig Erhard.
Ludwig Erhard zitiert in seinen Memoiren die nicht gerade der progressiven Seite zuzurechnenden Autoren Oswald Spengler und auch Erwin Wickert, Aber gut, er hat den modernistischen Architekten Sepp Ruf seiner Zeit mit dem Bau des Bonner Kanzlerbungalows beauftragt und dort dann auch die ihm sicherlich politisch sehr ferne Münchner Lach- und Schießgesellschaft zum Beispiel empfangen. Wie war denn generell sein Verhältnis zu Künstlern?
Ludwig Erhard war ein Mann des Dialogs. Er hat in diesen Kanzlerbungalow viele Leute eingeladen, also Wirtschaftsführer, Künstler. Er wollte immer im Gespräch sein. Er war ja kein Mann, der irgendwie jetzt der Büroarbeit zuneigte. Also so ein Aktenstudium, wie wir uns das vor Helmut Schmidt gut vorstellen können, das hat ihm nicht sehr gelegen. Er kam auch schwer in die Gänge und war dann am Abend eigentlich nicht mehr abzustellen. Also er hat mit all diesen Leuten geredet und er hat eigentlich vorurteilsfrei geredet, weil er immer interessiert war an diesem Austausch von Meinungen und Gegenmeinungen. Und zu Erwin Wickert vielleicht noch eine Ergänzung. Erwin Wickert war damals ja nicht als Schriftsteller aktiv, sondern er war im Auswärtigen Amt maßgeblich an der Redaktion der sogenannten Friedensnote beteiligt, die einen ostpolitischen Konzeptionswechsel hin auf die Ostpolitik der Regierung Brandt-Scheel formuliert hat. Erwin Wickert, ich habe ihn selbst auch ein paar Mal getroffen, ist ein sehr weit nach vorne denkender Diplomat gewesen. Also der hat eine erste Karriere als Schriftsteller und hat auch später viel geschrieben, aber der war zu jener Zeit ein Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes, später Botschafter in China. Und Erwin Wickert war damals jemand, der sehr progressiv auch in der Ostpolitik nach vorne gedacht hat und dann auch einer der engen Mitarbeiter des Nachfolgers von Ludwig Erhard, Gottgeorg Kiesinger, gewesen ist.
Wenn wir mal auf Ludwig Erhards Kunst des Regierens, seine Auffassung von derselben schauen. 3 Jahre war er an der Macht, 1963 bis 1966, aber er war ja gar kein klassischer Machtmensch. Das wird sehr deutlich durch diese Memoiren. Er hat gehadert mit seinem Verhältnis zur Macht. War das ein Unbehagen, was er da gespürt hat, oder was war das genau?
Er war, wie Sie sagen, kein typischer Politiker. Adenauer hat gesagt, er ist gar kein Politiker, und das war nicht als Kompliment gedacht. Und der Spiegel hat damals geschrieben, Ludwig Erhard und das deutsche Volk sind sich darin einig, dass sie der Politik misstrauen und eine Abneigung gegen die Politik haben. Ludwig Erhard war ja schon sehr erfolgreich als Wirtschaftsminister, aber er hat sich damals als Wirtschaftsminister wirklich nur um Fragen der Wirtschaft gekümmert. Er hat nie in andere politische Bereiche wie die Außenpolitik oder die Innenpolitik irgendwie hinein versucht zu funken. Und er ist letztlich, wenn Sie das Wort des Scheiterns bemühen wollen, ich würde es anders formulieren, er ist letztlich nicht damit zurechtgekommen, wieso diese Machtspiele in den Parteien und Fraktionen, aber auch innerhalb einer Koalitionsregierung mit der FDP, die war damals ein sehr schwieriger Koalitionspartner, hat dann ja auch die Koalition verlassen, hat ihn immer wieder mit neuen Forderungen konfrontiert. Und dabei war er der FDP eigentlich sehr zugetan. Er war eigentlich ein klarer Exponent dieser in Anführungszeichen kleinen Koalition in Abgrenzung zur großen Koalition, die damals schon viele, auch manche, die im Kabinett von Ludwig Erhard saßen, gefordert haben. Auch der Bundespräsident Heinrich Lübke war ein Vertreter einer großen Koalition und ganz sicher kein Mann von Ludwig Erhard. Also alles in allem, Ludwig Erhard hat sich mit diesem Machtintrigenspiel nie wirklich zurechtgefunden. Und er war dann vielleicht auch zu schwach, um diese Position, die ihm als richtig erschien, durchzusetzen. Also ein Beispiel, es wurde dann 1966, als er dann auch gegen sein eigenes Widerstreben den Vorsitz der CDU übernommen hatte, darüber diskutiert, dass er das Kabinett umbilden möge. Franz Josef Strauß sollte Außenminister werden, Hermann Josef Abs Finanzminister. Das waren alles so Pläne und es ist zu gar nichts gekommen. Es saßen auch weiter einige Widersacher von Ludwig Erhard am Kabinettstisch und die durften bis zum Ende bleiben.
Wo Sie gerade die FDP erwähnt haben, es ist in Ludwig Erhards Memoiren auch mal von der Renitenz der FDP die Rede und das mutet einem tatsächlich sehr aktuell an. Es ist in Erhards Erinnerungen auch mal von der kurzatmigen Umfragehektik die Rede. Aber das waren ja demoskopisch betrachtet noch harmlose Zeiten damals. Was würde Erhard wohl, habe ich mich beim Lesen gefragt, was würde Erhard wohl erst über unsere Stimmungsumfragen getriebenen Zeiten sagen?
Erhard hat 1965 im Sommer einen ganz auf sich persönlich zugeschnittenen Wahlkampf geführt. Er hat das zu einem Zeitpunkt gemacht, als viele in seiner Partei mit ihm schon gehadert haben, als viele ihm auch gar nicht mehr zugetraut haben, dass er nochmal Kanzler wird. Der Bundespräsident schreibt wenige Tage vor der Wahl einen Brief an die Parteivorsitzenden und sagt, bitte, wenn wir danach das Ergebnis haben, konferieren Sie erst mit mir und dann werden wir überlegen, was wir machen wollen. Das ist also ein glatter Schlag in den Rücken gewesen, wenn Sie so wollen. Und das war die Situation, wo Ludwig Erhard diese direkte Ansprache mit den Menschen gesucht hat. Und er hat sich nicht beirren lassen von Meinungsumfragen und von dem, was so an Geraune diskutiert wurde, sondern er war ganz fokussiert und er hat den Dialog gesucht. Und ich glaube, dass das auch vieles, was man mit dem Stichwort der Politikverdrossenheit verbindet, für heute ein gutes Rezept sein könnte. Erstens diese absolute Glaubwürdigkeit. Und dann auch die direkte Ansprache der Menschen und dann auch eine gewisse Unbeirrbarkeit, die sich darüber hinwegsetzt, dass es diese Überlegungen der Strategen im Hintergrund gibt und dass man da noch einen Winkelzug macht. Das alles war ihm nicht gemäß und er hat dann zur Überraschung von sehr vielen diese Bundestagswahlen fast mit einer absoluten Mehrheit gewonnen.
Was ich für eine lustige historische Anekdote halte, wo Sie jetzt gerade den Wahlkampf ansprechen, ist der Umstand, dass Ludwig Erhard behauptet, den Wahlkampf vom Zug aus, also vom Salonwagen aus zu machen, dass das seine Erfindung gewesen sei und Willy Brandt, mit dem das ja sonst immer gerne in Verbindung gebracht wird, ihn lediglich darin kopiert hätte. Stimmt das wirklich?
Ja, das stimmt insoweit, als Ludwig Erhard war eigentlich Langschläfer. Und für ihn war das sehr kommod, in einem Zug schlafen zu können. Das war ja immer noch der auch von Willy Brandt später genutzte, umgebaute Salonwagen von Hermann Göring, der heute im Haus der Geschichte in Bonn steht. Und er hatte da seinen Stab untergebracht und er hatte dort ein Funkgerät und moderne Kommunikationsmittel und er konnte dort arbeiten und er konnte dort auch Hintergrundgespräche mit Journalisten bei einem Whisky führen. Das hat er sehr gerne gemacht. Und so hat er kaum in diesem Wahlkampf, wo er, glaube ich, wirklich Tausende von Kilometern absolviert hat, das ist ein Rekord, kaum eine Nacht zu Hause verbracht.
Das sagt Ulrich Schlie. Er ist der Herausgeber der jetzt erst veröffentlichten Erinnerungen Ludwig Erhards, die unter dem Titel »Erfahrungen für die Zukunft« bei Econ erschienen sind, für 22,99 Euro. Herr Schlie, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen ebenfalls für das Gespräch.
Your mind. I've been waiting such a long, long time. Now, baby, or never, 'cause I've been so good to you. Now, baby, or never, 'cause I've been so lonesome too. Now, baby, or never, if I mean anything to you. Now, baby, or never, 'cause you wasted so much time. Or go, can't leave me on the shelf. You gotta commit yourself. It's either you will, pretty baby, or won't fall in love with me. Call you last night on the telephone. I give you up to 12, and baby, I'll be gone, gone now. Up your mind. Now, baby, or never, and it ain't no
Nina Freelan war das mit Now or Never. Die Süddeutsche Zeitung nennt den Schriftsteller Ulrich Pelzer einen großen Stilisten der postideologischen Selbstfindung. Der 67-Jährige gilt als hellsichtiger und unbestechlicher Analytiker der Gegenwart, so hieß es in der Begründung für den Heinrich-Böll-Preis, der Ulrich Pelzer 2011 verliehen wurde. Sein neuer Roman heißt Der Ernst des Lebens und Marius Galler hat ihn mit Gewinn gelesen.
Der Ernst des Lebens ist ein Bildungsroman, nur ohne Kindheit oder Jugend. Am Anfang des Buches ist die Hauptfigur, der Ich-Erzähler mit dem klingenden Namen Bruno van Gelderen, bereits Chief Financial Officer bei einem Kapitalfonds. Das war er allerdings nicht immer. Er wirft einen Blick zurück in finstere biografische Zeiten, als er bis zum Ruin in Spielhallen vor den Automaten hockte und sehr schnell auch das Geld verspielte, das er nicht hatte und sich immer verzweifelter bei Freunden und Geldverleihern zusammenschnorren musste.
Zum Schluss war es belanglos, an welchem Automaten ich spielte. Dass man denkt, heute nur an einer Slotmaschine, den Rhythmus finden, sich eintunen in den Lauf der Walzen, die Gewinnmöglichkeiten. Was die letzte Stufe vor dem Wahnsinn ist, bevor man anfängt, sich mit der Maschine zu unterhalten, der Glaube, man könnte mit ihr verhandeln. Mit dem Wesen, das hinter der Scheibe zwischen den Drähten hockt. Du kennst mich, lass uns irgendeine Basis finden.
Sogar ins Gefängnis muss Bruno van Gelderen. Für 2 Jahre, weil er auch vor bewaffnetem Raubüberfall nicht zurückschreckte, um sich finanziellen Nachschub zu besorgen. Ulrich Pelzer hat sich eine Hauptfigur ausgesucht, die dort herumstromert, wo keine Lorbeeren zu gewinnen sind. Die bleiernen Hallen, in denen sich ewig die Walzen der Slot-Machines drehen. Die trüben Ecken, in denen Hasch und Speed verdielt werden. Die Provinzplätze, wo Bruno als Sportreporter für ein Regionalblatt sich das anschauen muss, was Franz Beckenbauer Rumpelfußball genannt hätte. Und da Bruno als Ich-Erzähler auch tiefe Blicke in seine Seele ermöglicht, scheint er bereits in jungen Jahren in einer Sackgasse gelandet zu sein.
Als habe man immer eine Wahl zu treffen, als sei ich dazu nicht in der Lage. Sich eine Möglichkeit aussuchen und dann dabei bleiben. Der Wurf einer Münze vor jeder Entscheidung hätte eine Lösung sein können. Fällt sie auf Kopf, machst du ihr einen Heiratsantrag. Fällt sie auf Zahl, steigst du in den Zug oder das erste Flugzeug, in dem noch ein Sitz frei ist. 50-50 und keine Diskussion hinterher, wie es andersrum gelaufen wäre.
Aber dabei bleibt es nicht. Und genau das ist die Pointe des Romans, den man ohne Übertreibung idealistisch nennen könnte. Denn am Ende dieser Geschichte, die so trostlos begann, steht das Wahre, Schöne und Gute in Form einer Kunstgalerie, die Bruno mit eigenen Mitteln eröffnen möchte. Aus den Elementen Sucht, Knast, Geld und Kunst hat Ulrich Pelzer einen abwechslungsreichen und geschickt komponierten Roman geschrieben. Erst wird sozial ganz nach unten geschaut, wo Bruno van Gelderen fast gescheitert wäre, und dann mit seinen Augen dorthin, wo die große Kugel rollt und die dicken Geschäfte abgeschlossen werden. Aber dort lässt er sich nicht assimilieren, indem er die Sichtweise derer adaptiert, die im Geld- oder Kunstmilieu sorgenfrei leben dürfen. Der Autor beschreibt einen Charakter, der von unten kommt und das nicht vergisst. Und die Leserinnen und Leser lernen 3 Milieus kennen und können schauen, wo deren jeweilige Vor- und Nachteile liegen. Bruno gibt dabei Hilfestellung.
Bis heute bin ich verwundert darüber, welche Energie und wie viel Risikobereitschaft man in Operationen steckt, Geld vom Staat zu verbergen. Und zwar nicht Leute am Rand der Gesellschaft, sondern die, denen das Leben bisher keine Sekunde übel mitgespielt hat. Als sei es ihr Untergang, 200.000 Euro abzuführen, wenn sie 5 Millionen in den versteuerten Büchern haben.
Im ersten Teil des Romans hat Ulrich Pelzer diesen Rand der Gesellschaft beschrieben. Und im zweiten Teil schaut er von diesem Rand nach oben. Es ist vor allem dieser Perspektivenwechsel, der Ernst des Lebens zu einem gelungenen und interessanten Roman macht.
Das Urteil von Marius Galler. Der Ernst des Lebens von Ulrich Pelzer ist bei S. Fischer erschienen für 24 Euro. Und damit sind wir schon fast wieder am Ende unseres Büchermagazins angelangt. Und am Ende steht auch heute unser literarisches Rätsel. In unserer letzten Ausgabe suchten wir nach Faustina aus Goethes römischen Elegien. Gewusst hat's, neben vielen anderen, Birgit Held aus Bad Abbach. Gratulation, Ihr Wunschbuch geht Ihnen zu. Heute nun suchen wir nach... Ach, da brauchen Sie eigentlich nur ein wenig detektivisches Gespür, um zu erraten, wer hier ins Taxi steigt.
Servus, ich bin's, die Walli. Darf's nicht hingeben?
Zum Büro von Le Monde. Ich muss eine Annonce aufgeben.
Gut.
los?
Das war knapp. Also der fährt ja wie ein Henker. Hat uns fast erwischt.
Dem Kennzeichen nach ein Engländer.
Ja, die haben Linksverkehr.
Ist beim Abbiegen wahrscheinlich auf die falsche Fahrbahn geraten.
Gut kombiniert.
Beobachten ist bei mir so etwas wie eine Notwendigkeit geworden.
Ja, dann haben's bestimmt auch von der üblen Geschichte gehört.
Die Affäre im Quartier Saint-Roch?
Ja.
In dieser Durchfahrtsgasse?
Ja, schlimm, oder?
Zwei Gräueltaten, denen alles Menschliche fremd ist.
Das war bestimmt ein Verrückter aus der Maison de Santé.
Man darf das Ungewöhnliche nicht mit dem Abstrusen verwechseln. Anhand der Abweichungen vom Plattgewöhnlichen ertastet sich die Vernunft ihren Weg.
Und was für einen Weg haben Sie sich ertastet?
Zunächst einmal ist es ein Rätsel, wie der Täter sich überhaupt Zugang zum Tatort verschaffte.
Ja, genau. Die Türen und die Fenster waren verschlossen.
Ja, ein scheinbar unmögliches Verbrechen. Ja,
aber es gibt jede Menge Zeugen.
Die alle etwas anderes aussagen.
Deswegen kommt die Pariser Polizei in dem Fall nicht weiter.
Sie hat versagt, auch nur den leisesten Anhaltspunkt zu beschaffen.
Ja, aber die Flicks könnten sich schon mehr ins Zeug legen, oder?
Dem Präfekten mangelt es an Ausdauer. Er ist ganz Kopf und nicht Körper. Wie ein Dorsch.
Den können Sie nicht ab, oder?
Au contraire. Ich mag ihn.
Ach so?
Wegen seiner rhetorischen Kunstfertigkeit.
Also bei Ihnen muss ich aber schon aufpassen, dass ich mitkomme.
Ich sammle in aller Stille eine Fülle von Beobachtungen und ziehe Schlüsse daraus. Streng analytisch.
Na, Logik, ich verstehe.
Sie dürfen das nicht mit einem findigen Verstand verwechseln. Es hat etwas mit Imagination zu tun.
Imagination? Da wissen Sie ja schon, wer der Täter war.
Er wird mir unweigerlich einen Besuch abstatten. Erhalten Sie jetzt bitte.
Huch, avec plaisir. Aber zum Le Mot ist es noch ein Stück.
Wie viel macht es bis jetzt?
50 Francs.
Hier, mehr kann ich mir nicht leisten.
Also...
Leider ist meine Familie in finanzielle Bedrängnis geraten.
Moment, ja, dann sagen Sie mal wenigstens, wer es war.
Die Wahrheit liegt nicht immer tief auf dem Grunde eines Brunnens.
Aha, sondern?
Ich glaube, dass sie sich an der Oberfläche befindet.
Toller Tipp.
Gehen Sie hin und wieder in den Zoo?
Was?
Au revoir.
Erraten, nach wem gesucht ist? Ihre Antwort schreiben Sie bitte an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell, Kulturleben 81011 München oder an kulturleben@br.de. Vergessen Sie bitte nicht, uns Ihr Wunschbuch aus dieser Sendung zu nennen. Das war das Büchermagazin. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Kortzen.